segne dich, Öli.
Vielen Dank. Schön, hier sein zu dürfen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bin so begeistert, dass ich selber gemeinsam mit dir, gemeinsam mit euch Teil dieser Ekklesia Mittelland sein darf, okay? Das ist der Name, den wir jetzt immer mehr benutzen, weil es so ist. Wir sind eine Kirche, aber wir haben schon zwei Standorte, einen hier in Braunschweig, einen hier in Hannover. Und die werden jetzt wahrscheinlich schon beim Frühstück zusammensitzen. Das ist ein richtig cooler Gottesdienst. Gibt es immer ein gemeinsames Frühstück vorher. Und dann starten die auch, ich glaube, jetzt gleich um 11 in ihren Gottesdienst. Und wir finden das richtig genial, dass wir das so tun dürfen, dass wir einfach eine neue Kirche gründen dürfen. Dass wir einfach sagen dürfen, das Reich Gottes, das soll sich wieder ganz neu ausbreiten in Deutschland und in Europa. Amen. Dass wir glauben, Gott ist noch gar nicht fertig mit unserem Land, noch gar nicht fertig mit unserem Kontinent. Gott möchte noch neue Dinge tun, neue Gemeindebabys ins Leben rufen und die Alten auch wieder neu beleben. Das finde ich fantastisch. Und ich möchte das auch deswegen nochmal sagen, weil Gott mir wirklich so eine innere Überzeugung gegeben hat, auch für Hannover. Erstmal habe ich da vor längerer Zeit wirklich so ein Bild gesehen, dass Gott quasi ein Stück weit Land da freigelegt hat, Raum geschaffen hat, wirklich mit Baggern und Maschinen, dass dort etwas hingebaut werden kann, was auch nicht klein sein soll am Ende des Tages. Gott hat wirklich etwas da in einem geistlichen Raum auch vorbereitet, dass dort diese Kirche entstehen und wachsen darf und Platz hat und dass auch Menschen dazukommen werden. Das ist so meine Überzeugung, mit der ich auch starte, wenn ich an die Ekklesia Hannover denke, wenn ich an unsere Kirche dort denke, an unseren Standort dort denke. Und das Zweite ist aber auch das, dass Gott mir immer wieder diesen Gedanken gegeben hat. Ich habe einige Leute auch nach Hannover berufen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier aus der Gemeinde oder anderswo Leute, die von dieser Kirchengründung schon was mitbekommen haben. Und dass Gott eigentlich gesagt hat, ich habe denen schon eine Berufung in ihr Herz gegeben, Teil von dieser Gemeindegründung zu sein. Aber die haben noch nicht Ja gesagt. Die weigern sich noch so ein bisschen. Habe ich mir gedacht, ich nutze zumindest diese Bühne hier auch mal kurz. Falls du das bist, es ist immer viel besser, Ja zu Gott zu sagen. Es ist nicht immer einfach. Man weiß nicht so richtig, wo einen das hinbringt. Aber es ist genial. Es lässt uns zu den Menschen werden, die Gott sich vorgestellt hat. Es lässt uns in das hineinwachsen, was wir sein dürfen. Es lässt uns am Ende unseres Lebens auch zurückschauen, ohne zu bedauern, weil wir sagen, wir sind überall da eingestiegen, wo Gott uns dabei haben wollte. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee. Okay, wir gehen in die Predigt kraftvoll. Das Thema ist der Heilige Geist. Und ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt heute Morgen, aber der Heilige Geist steht jedenfalls dafür, dass er unseren Glauben lebendig macht. Der überbrückt diese 2000 Jahre Kirchengeschichte und macht Jesus Christus heute in unserer Kirche, in unserem Leben genauso lebendig, wie er damals gewesen ist, als er auf der Erde war. Und das ist etwas Starkes, deswegen könnte es sein, dass du jetzt während dieser Predigt auch merkst, wie plötzlich Gott anfängt, in dein Herz zu predigen. Wie er plötzlich anfängt, Dinge in deinem Leben anzusprechen und zu sagen, da möchte ich Bewegung schaffen, da möchte ich Veränderung geben. Hier habe ich etwas Neues für dich, was ich dir geben möchte. Also wunder dich nicht, der Heilige Geist. Wir glauben, dass er da ist. Wir haben ihn eingeladen und wir haben Sehnsucht nach ihm. Und ich will dir simple Predigt heute halten und der Titel lautet einfach, dein Input bestimmt deinen Output. Du könntest auch anders sagen, deutscher sagen, was du dir reinziehst, kommt irgendwo auch raus, okay? Womit du dich füllst, das wird dann auch von deinem Leben am Ende des Tages wegfließen. Ja, das merkt man vielleicht nicht immer eins zu eins, aber man wird es immer wieder merken. Das ist ein Prinzip, ich finde, das funktioniert schon im natürlichen Bereich, aber auf jeden Fall auch im geistlichen Bereich. Im Natürlichen muss ich immer dann an zwei Geschichten denken, die haben mit Koffein zu tun, ja? Das eine war, während meinem Studium, als ich meine Abschlussarbeit so 60 Seiten schreiben musste und wie immer, man hat zu spät angefangen und man musste es jetzt auf den letzten Metern in den letzten Wochen noch richten. Weiß nicht, wer das so kennt, ne, in seinem Studium oder in seiner Ausbildung oder wenn du gerade lernst fürs Abi oder hättest lernen sollen, ja, so kann es ja auch sein. Und ich war einfach fertig, weil jetzt fing es an, dass man immer die Nächte durchgearbeitet hat. So in der letzten Nacht, ich konnte gar nicht mehr, aber ich war immer noch nicht durch. Ja. Und dann kam ein Kommilitone, der vietnamesische Wurzeln hatte, gesagt, ich habe so Koffeintabletten aus Vietnam, Öli. Probier davon mal ein, das wird dir helfen. Ey, das hat geholfen. Er hat auch gleich gesagt, nimm gleich 3 davon. Ich dachte mir, ja gut, du wirst schon Erfahrung damit haben. Hab mir 3 davon reingezogen. In der Nacht war ich sowas von wach. Aber in den 3 Nächten danach auch noch. Und ich lag am nächsten Tag auf dem Bett und ich wollte schlafen und alles zittert und alles bewegt sich. Und ich habe gelernt, dein Input bestimmt über deinen Output. Was du dir reinziehst, das kommt auch irgendwo wieder raus in deinem Leben. Eine andere Situation war tatsächlich, als ich in Gifhorn Praktikum gemacht habe in einer Kirche. Und ich habe bei einer älteren Dame gewohnt, keine Ahnung, ob die immer noch lebt. Ich glaube, Lydia hieß sie. Und jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin und hatte mich geduscht, dann kam ich in ihr Esszimmer und es war immer ein großes Frühstück für mich vorbereitet. Also es hat wirklich auch Vorteile, einfach so bei älteren Menschen zu Hause zu sein. Verstehst du? Die wollen einfach gute Gastgeber sein. Die lassen sich nie lumpen. Ne? Da gab es immer alles. Und naja, gut, auch da hat der Input am Ende des Tages den Output bestimmt. Ne? Lydia ist schuld an meinem Bauch, den man bis heute noch... Nein, okay, das ist zu lange her. Aber ich habe dann immer Kaffee getrunken und irgendwie hat dieser Kaffee aber keine Wirkung entfaltet. Ich war immer noch müde und ich habe noch gar nicht so lange Kaffee getrunken damals. Ich dachte mir, das kann irgendwie nicht sein. Und irgendwann frage ich sie, Lydia, was für ein Kaffee ist das denn? Und sie sagt mir, ja, Karo-Kaffee, was anderes vertrage ich nicht mehr. Und ich dachte mir, okay, das erklärt einiges. Dein Input bestimmt deinen Output. Während dem Studium haben wir auch mal so eine Fahrt gemacht, das war so eine Mischung aus Studienreise und dann, wo wir auch einer Gemeinde geholfen haben in Polen, Tarnow, keine Ahnung, wo das wirklich ist. Ich bin zwar selber das Auto gefahren, aber ich weiß nicht mal, wo das in Polen war. Aber jedenfalls, naja, was machst du? Du kommst nicht ganz mit einer Tankfüllung dahin. Wir kamen von Frankfurt und dann mussten wir irgendwann tanken und einer meiner Studienkollegen, der war sogar Kfz-Mechaniker, ja, und der hat das in die Hand genommen und hat getankt, aber er hat das Dieselfahrzeug mit Benzin gefüllt. Wir sind noch 10, 15 Minuten gefahren. Aber irgendwo sind wir mitten in einem Tunnel dann stehen geblieben und dann ging gar nichts mehr. Ne? Dein Input bestimmt dein Output. Du kannst nicht alles Mögliche in dein Auto füllen und denken, es funktioniert. Nein, das geht nicht, okay? Und dann musste der ganze Motor musste ja dann ausgesaugt werden, Leitung und so weiter. Wir waren da stundenlang, haben eine nette Werkstatt gefunden, die sagt, komm, wir machen das jetzt für euch. Aber das hat was bewirkt. Und ich glaube, so kennen wir das. Ne? Ich merke das immer wieder beim Laufen. Wenn ich so eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher so einen Corny-Riegel mir reinziehe, ne, läuft sich das besser. Ich habe dann ein bisschen mehr Energie, gerade bei so längeren Läufen. Jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger, aber ich glaube, dann kann ich nicht mehr. Fast Food, McDonald's, jeden Tag 3 Döner. Dein Input wird irgendwann dein Output bestimmen. Du kommst an dieser Wahrheit nicht vorbei. Und so ist das auch mit den Gedanken, mit denen du dich füllst. Ich lese immer wieder Bücher auch über Führung, über Leiterschaft. Und ich muss sagen, ich weiß nicht immer alles, was ich da so gelesen habe, aber ich merke immer wieder, dass mir Gedanken so zufliegen, wenn es drauf ankommt. Und wenn ich dann mal wieder so ein Buch in die Hand nehme, denke ich, ach guck Mensch, da hast du das damals davon gehabt. Da hast du das rausgezogen gehabt. Und es sind so Dinge, die dann irgendwie doch hängen geblieben sind und du hast sie parat in dem Moment, wo du sie brauchst. Und das ist ein geniales Prinzip und das funktioniert tatsächlich auch im geistlichen Bereich. Übrigens auch schon, glaube ich, bevor wir ganz bewusst über Gott reden, bevor wir ganz bewusst darüber sprechen, dass wir den Heiligen Geist in unser Leben einladen wollen. Es gibt auch andere Dinge, die offiziell diesen Stempel nicht haben, die aber eine geistliche Wirkung in deinem Leben entfalten. Ich glaube, dass manche deiner Beziehungen auch eine geistliche Wirkung auf dein Leben haben. Die beeinflussen dein Verhältnis zu Gott. All das, was dir Menschen um dich herum Tag für Tag sagen, das bestimmt schon auch darüber, was du am Ende über Gott denkst und was du für wahr hältst oder was du nicht glauben kannst. Da ist vieles nicht vom Himmel gefallen. Hört ihr mich noch? Ja, okay. Da ist vieles nicht vom Himmel gefallen, sondern da hat der Output in deinem Leben auch mit deinem Input zu tun. Aber auch mit den Medien, vieles, womit du dich immer wieder beschäftigst, womit du deine Gedanken füllst, die YouTube-Videos, die du dir anschaust und so weiter. Wenn du dich manchmal wünschst, oh, warum habe ich so eine große Sehnsucht danach, das und das zu besitzen oder dort und dort hinzureisen? Ja, weil du dich wahrscheinlich sehr stark damit beschäftigt hast, oder? Und das ist eigentlich auch nicht vom Himmel geflogen. Dein Input bestimmt deinen Output. Im Grunde wissen wir das alle. Und da gibt es einen genialen, kurzen Bibelvers in Epheser 5, der Vers 18, der uns etwas davon erzählt. Der lautet einfach so: Betrinkt euch nicht mit Wein, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes, von Gottes Geist erfüllen. Ganz kurzes Ding, und da haben wir diese Wahrheit auch wieder, ja? Paulus sagt, hey, wenn du dir ständig den Kopf mit Alkohol vollknallst, dann wirst du irgendwann die Kontrolle über dein Leben verlieren. Dann kommst du irgendwann mit deinem Alltag nicht mehr klar. Dann kriegst du es irgendwo nicht mehr hin, deine Prioritäten richtig zu setzen. Da lebst du eigentlich an dem vorbei, was in deinem Leben auch hätte sein können, ne? Das macht dich kaputt. Du verschwendest irgendwann dein Geld, du verschwendest irgendwann deine Zeit, deine Beziehungen können darunter leiden und kaputt gehen. So ein Lebensstil des Alkohols und der Drogen oder lass es auch irgendwas anderes sein, dass du dich jeden Tag nur mit Netflix und Amazon Prime und Disney Plus vollknallst, das wird auch etwas mit deinem Leben machen. Das ist erstmal eine simple Wahrheit, die Paulus uns hier bringt. Aber gleichzeitig ist das ja sozusagen nur eine Referenz, ein Vergleichspunkt, weil Paulus eigentlich sagen will, wenn du dich immer wieder, Tag für Tag mit dem Heiligen Geist füllst, dann hat das auch eine Wirkung auf dein Leben, allerdings eine ganz andere, nämlich eine positive Wirkung. Nicht, dass du die Kontrolle über dein Leben verlierst, sondern dass du die Kontrolle über dein Leben gewinnst, dass aus deinem Leben etwas wird, was zum Segen für dich und für andere auch wird. Und das ist so diese simple Botschaft. Und ich habe es mal so zusammengefasst, ja. Im Grunde kann man sagen, was Paulus hier beschreibt, kann man auch so zusammenfassen. Wer ständig voll ist, ist niemals erfüllt. Wer ständig erfüllt ist, ist niemals leer. Und das finde ich schon mal stark. Und lasst uns da mal reingehen. Und lasst uns das mal miteinander anschauen. Das Erste, was wir aber festhalten müssen, ist, es geht um einen Lebensstil. Wir sind ja keine Kirche, die daran glaubt, dass man niemals Alkohol trinken darf. Wir glauben, dass man das schon auch tun kann, wenn man dazu in der Lage ist, wenn man nicht irgendeine Sucht hat, wenn man nicht irgendwie schon sein Leben so sehr hat davon prägen lassen, dass du schon die Kontrolle verloren hast, dann glauben wir, wenn wir unser Leben im Griff haben, wenn wir uns im Griff haben, dass man das schon machen kann, ja. Aber wenn das so eine Gewohnheit wird, über die wir die Kontrolle verlieren, dann ist es eben schädlich und teuflisch und zerstört uns, okay? So, das ist unsere Theologie dazu an der Stelle. Es geht hier um einen Lebensstil. Es geht darum, wenn du immer wieder gewohnheitsmäßig das tust. Ja? Das ist das, was dein Leben bestimmt. Das ist das, was du Tag für Tag immer wieder suchst. Und genauso ist es auch mit dem Heiligen Geist. Und das ist schon in der Grammatik in diesem Bibeltext, dass man eigentlich übersetzen müsste, wenn du immer wieder dir die Birne mit Alkohol vollknallst. Oder wenn du immer wieder den Heiligen Geist suchst in deinem Leben. Das ist das, worum es geht. Es geht um einen Lebensstil. Und es geht offensichtlich, und das finde ich nochmal so stark, wir haben jetzt ein paar Wochen schon darüber gesprochen, beim Heiligen Geist immer um eine Dimension in unserem Leben, die wir neu suchen dürfen, eigentlich Tag für Tag, auch mehrere Male am Tag. Und das ist so das Geheimnis, das wir im Neuen Testament sehen, dass uns die Bibel sagt, einerseits ist der Heilige Geist da. Der wurde an Pfingsten ausgegossen. Jeder, der eine lebendige Beziehung mit Gott hat, durch Jesus Christus, der hat den Heiligen Geist in seinem Leben. Und gleichzeitig dürfen wir ihn in der Beziehung immer wieder suchen. Das ist so das, was wir erleben. Und warum vergleicht Paulus jetzt Alkohol und den Heiligen Geist? Ich glaube, weil die beide etwas gemeinsam haben und gleichzeitig eine ganz unterschiedliche Wirkung aber dann haben auf unser Leben. Alkohol und der Heilige Geist haben einiges gemeinsam, aber sie entfalten langfristig eine völlig andere Wirkung auf unser Leben. Und ich will dir erstmal die Gemeinsamkeiten nennen, okay? Meine erste Gemeinsamkeit, die ich so gefunden habe, ist, beide machen sich bemerkbar. Ist dir das schon aufgefallen? Ja? Also, ich war am Montag hier, wir hatten Kleingruppenleitertreffen und dann ging ich raus, hatte mich hier noch mit jemand unterhalten, ging dann raus und da waren so, wie aus unserer Nachbarschaft, ein paar Leute, die Bank war voller Wodka und die hatten ordentlich getrunken. Und das hat man sich bemerkbar gemacht. Ich hätte den Wodka nicht sehen müssen, um das zu wissen. Es war einfach, die haben rumgebrüllt, die wurden ein bisschen aggressiv, die sind fast aufeinander losgegangen. Ich musste die am Ende nett bitten, sehr laut bitten, dass sie jetzt unser Grundstück verlassen. Nee, wenn du voll bist, dann merken Menschen das, ey. Dann löst sich dir die Zunge, dann fängst du an rumzuschreien, dann fängst du an zu singen, alles Mögliche, ja. Es macht sich bemerkbar. Und das Geniale ist aber, auch der Heilige Geist macht sich in unserem Leben bemerkbar. Wenn wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind, dann merken das Menschen um uns herum. Und das ist eine Wirkung, die ist aber positiv. Es ist nur ganz anders als bei dem Alkohol, wo Leute fluchtartig irgendwie abhauen und sagen, nix wie weg, hey, wer weiß, was jetzt hier passiert. Sondern das, was sich bemerkbar macht durch den Heiligen Geist, ist anziehend für Menschen. Und das brauchen wir. Wir lesen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 19, in den Versen 1 bis 2. Da kommt Paulus nach Ephesus und wir lesen, während Apollos in Korinth war, ein anderer Prediger, reiste Paulus durch das kleine asiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also spannend. Paulus kommt in irgendeine Kirche, die noch gar keine richtige Kirche war und er merkt sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fehlt hier. Irgendwas merke ich hier nicht, ja? Der Heilige Geist, der ist hier gar nicht bemerkbar. Wo ist die Kraft? Wo ist die Frische? Wo ist das Lebendige, das ich eigentlich erleben würde, wenn da Christen wären, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? Und er fragt sie, Leute, darf ich mal kurz von euch erfahren, als ihr damals zum Glauben gekommen seid, habt ihr dann den Heiligen Geist auch empfangen? Und die sagen, nö, Heiliger Geist, noch nicht mal was davon gehört. Und er sagt, also, alles klar. Da können wir doch ansetzen. Und am Ende führt er sie eigentlich in eine wirkliche, lebendige Beziehung mit Jesus. Er tauft sie auf den Namen von Jesus. Und er betet mit ihnen und sie empfangen den Heiligen Geist. Und von da an ist ihr Leben anders. Und es wäre jetzt richtig gut, wenn du das auch als Christ, der du jetzt vielleicht hier sitzt, dass du das nicht so hörst und sagst, oh nein, der Heilige Geist muss sich bemerkbar machen. Er macht sich aber vielleicht in meinem Leben gar nicht bemerkbar. Also bin ich wieder nicht genug und hey, locker bleiben. Das ist eine Verheißung. Verstehst du? Du darfst den Heiligen Geist in deinem Leben immer wieder neu empfangen und es darf immer wieder dazu führen, dass Menschen das auch merken. Wenn das bis jetzt noch nicht so ist. Übrigens, das, was du empfindest, ist dafür gar nicht so maßgeblich. Es ist mir schon oft so gegangen, dass ich nichts gespürt habe, aber dass Menschen um mich herum etwas gemerkt haben von dem, was der Heilige Geist in meinem Leben getan hat. Und das ist ja viel entscheidender, okay? Der Heilige Geist gebraucht dich oft als Kanal. Für dich ist das oft schon sehr gewohnheitsmäßig. Du hast dich schon daran gewöhnt, dass er da ist. Aber Menschen, die das noch nicht kennen, die werden das vielleicht merken. Oder du wirst auf die eine oder andere Art und Weise ein Geschenk für Menschen um dich herum. Also sowohl Alkohol als auch der Heilige Geist, beide machen sich bemerkbar. Und das sehen wir im Neuen Testament immer wieder, in der Apostelgeschichte immer wieder. Der Heilige Geist bringt Gaben mit. Der Heilige Geist bringt Gebetspower mit. Der Heilige Geist bringt Liebe mit, auch die so eine Gemeinde ausgemacht hat, dass die Menschen in der Stadt gesagt haben, boah, das ist ja der Hammer hier, ne? Da müssen wir hin, wir müssen wissen, was ihr Geheimnis ist. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir als Zuspruch Gottes nehmen. Das ist das Potenzial auch dieser Kirche. Das ist das Potenzial dieses Lebens, dass Menschen etwas an dir spüren, was sie neugierig macht auf Jesus. Wie cool. Beide machen sich bemerkbar. Zweite Wahrheit, beide geben dir Energie. Ja? Man muss eigentlich zugeben, beim Alkohol ist das so ein kurzer Schub, ein kurzes Hochgefühl. Und ich will sagen, also kurzes Hoch, langer Kater. Ne? Das ist irgendwie die Wirkung, die Alkohol da entfaltet auf dein Leben. Und beim Heiligen Geist, da kann das schon auch mal so Hochs geben. Da kann es auch mal so besondere Momente der Begegnung mit dem Heiligen Geist geben, wo wir gepackt werden, wo wir auch was spüren, wo wir was begreifen plötzlich, wo wir merken, Gott ist da. Aber noch viel wichtiger ist, dass sich so eine langfristige Wirkung auf unser Leben entfaltet, dass unser Leben gesegnet wird, dass unser Leben gesund wird, dass unser Leben stabiler wird, dass unser Leben weniger von Aufs und Abs geprägt ist, sondern mehr von Stabilität. Also es ist eine ganz andere Energie, die der Heilige Geist bringt, aber er bringt sie auch. Da habe ich einen Vers mitgebracht, Apostelgeschichte 13, 52. Ich liebe das, da wurde einmal gesagt, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Wie wenn das schon fast das Gleiche wäre, wie wenn das irgendwie ganz dicht zusammengehören würde. Und das sehen wir als ein ganz, ganz großes Kennzeichen der ersten Christen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 8 heißt es einmal, die ganze Stadt war von Freude erfüllt. Das ist etwas, was der Heilige Geist bringt. Ich finde, wir haben das heute im Lobpreis ein Stück weit gespürt. Meine Güte, ey, ich bin heute echt tief bewegt gewesen von dem. Hab da wirklich die Gegenwart Gottes auch gespürt und erlebt. War richtig glücklich darüber, wer Jesus ist. Das ist etwas, was wir ganz neu immer wieder packen dürfen und was uns wieder ganz neu packen möchte. Ja, das ist etwas Geniales. Beide geben uns Energie. Eine dritte Wahrheit ist die, beide geben uns Mut. Ich weiß nicht, das ist manchmal auch nicht so gesund, den Mut, den der Heilige Geist gibt. Ja? Also ich erinnere mich noch an so Situationen, das war eine Weihnachtsfeier, als ich damals noch Azubi war in einem Maschinenbauunternehmen und naja, das hat irgendwie gut angefangen mit einem Essen in einem schönen Rahmen und dann waren wir irgendwann in der Kneipe und mein Chef hatte mich auch nicht so früh gehen lassen wollen, weil ja, ich war einer derjenigen, der eigentlich keinen Alkohol getrunken hat, ich auch gar nicht, einfach zu der Zeit überhaupt nicht drauf gestanden und sagte, aber dann kannst du die Leute nach Hause fahren, das ist mir zu gefährlich, die machen alle, die bauen alle Mist und sterben alle und dann am Montag, ne, dann habe ich keinen mehr, der für mich arbeitet. Ne, sagt, okay, na, kann ich machen, sag ich. Ne. Und dann, ja, was soll ich sagen, ne? Die Leute wurden immer mutiger, je mehr der Pegel stieg. Und ich war, damals habe ich noch ziemlich viel trainiert, sieht man auch, heute wachsen meine Muskeln nur hier, ne? Also mein Sixpack ist mehr ein Fass, das nach vorne schiebt, aber damals war das noch durchaus im Rücken und in den Armen und so zu sehen, ich habe sehr, sehr viel so mit Gewichten trainiert und so weiter und das hat manche Leute immer so richtig geärgert bei uns in der Firma und immer so ihre Sprüche gemacht über mich, der Bodybuilder und der und dann als die so immer mehr Alkohol getrunken haben, die ganzen Jungs, die sonst immer an den Maschinen standen und so weiter, okay, du da mit deinen aufgepumpten Muskeln und so, ne, du hast den Look, aber wir haben die Kraft und so weiter, ne, und dann sind sie immer mehr auf mich zugekommen und immer mehr haben sie mich versucht zu provozieren und so weiter und das richtig gemerkt, ey. Ja, der Pegel erhöht auch den Mut, ne? Und gut, ich war weise genug, mich nicht darauf einzulassen, ne? Hab mich ein bisschen zurückgezogen und es ging dann schon gut. Einen habe ich dann noch nach Hause gefahren und wir kamen dann noch in so eine Alkoholkontrolle von der Polizei und der war wirklich so hackedicht, dass ich den schon kaum mehr verstanden habe und alles in meinem Auto hat nach Alkohol gerochen. Der hat noch seine Flaschen damit in den Fußraum vom Beifahrersitz gelegt, ne? Und die Polizisten kommen und sagen, okay, Freunde, jetzt du musst pusten. Und ich sage, ich habe nichts getrunken, gar nichts. Ne? Ja, schon klar, ne? Getrunken 0,0 Promille, gepustet 0,0 Promille. Fanden sie ganz, ganz schwierig, dass das so sein konnte. Ne? Aber der konnte sich nicht benehmen. Ja? Der ist dann noch raus und auf die Polizisten zu und wollte die noch halb umarmen und so. Ne? Und die schon Hände an den Waffen. Steigen Sie wieder ein, steigen Sie wieder ein. Aber der war völlig enthemmt. Ja? Und das ist, was Alkohol manchmal macht. Alkohol enthemmt. Aber das Schöne ist, der Heilige Geist, der entklemmt. Ja? Weil ist ja wahr, dass Christen manchmal ganz schön verklemmt sind, oder? Meine Güte, so, man hat sich manchmal als jemand, der in der Kirche aufgewachsen ist, auch geschämt dafür, ne, dass Christen irgendwie, weiß ich nicht, sich immer verstecken, immer ein bisschen ängstlich sind und man soll keinen provozieren und soll man überhaupt sagen, was man glaubt und so weiter. Das Geniale ist, der Heilige Geist, der entklemmt uns. Der gibt uns Mut, von Jesus zu reden. Der gibt uns Mut, echt unseren Glauben auch zu bekennen. Der gibt uns Mut, wirklich auch zu glauben, dass wir durch unsere Überzeugung, durch den Heiligen Geist in unserem Leben, dass wir etwas verändern können, wenn wir Menschen begegnen, wenn wir mit ihnen beten, wenn wir Jesus mit ihnen teilen. Der Heilige Geist macht uns mutig. Und das war schon ganz am Anfang so, die ersten Christen, wo die das erste Mal vor Gericht standen, da haben die Leute sich gewundert und sagen, was ist mit denen los? Warum haben die überhaupt keine Angst? Warum sind die so frei, von diesen Überzeugungen zu reden, obwohl das eigentlich alle komisch finden, was die da machen? Konnten die gar nicht begreifen, aber das ist der Heilige Geist, der das tut in unserem Leben. Apostelgeschichte 4,13 finden wir diese Begebenheit. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Wir brauchen mal wieder so ein paar ganz einfache Männer ohne besondere Bildung, die sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Amen. Amen. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehört hatten. Das erfahren wir dann auch noch. Also der Heilige Geist, er macht uns auch mutig und im Gegensatz zum Alkohol aber nicht übermütig und auch nicht dumm. So dass man am Ende leiden muss unter seinem eigenen Mut. Dann finde ich einen ganz tollen Gedanken. Sowohl Alkohol als auch der Heilige Geist machen uns zu Sängern. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, beide machen uns zu guten Sängern. Das kann ich weder für den Alkohol sagen, auch noch für den Heiligen Geist. Ja, also unsere Gaben sind auch manchmal unsere Gaben. Habe ich zwar auch schon gehört, dass der Heilige Geist Musikalität geschenkt hat, aber es ist manchmal einfach nur so, dass der Alkohol uns die Freiheit gibt zu singen, ja, und laut und schief und gröhlend nachts um drei, wenn wir durch die Straßen ziehen oder so. Wir haben das alle noch nicht erlebt, aber wir haben davon gehört, ne? Wir sind davon alle nachts schon mal aufgeweckt worden und plötzlich fangen Leute völlig an zu singen und werden ganz, weiß ich nicht, singen Liebeslieder für irgendwelche Mädels oder so, die sie sich vorher nie haben ansprechen trauen. Wow! Und im Stadion, ne, ist auch so immer, oh, je mehr man dann Intus hat, ne, desto feuriger wird der Gesang irgendwie. Und ich finde das genial, dass das der Heilige Geist tatsächlich auch tut. Und Paulus, er schreibt das direkt im nächsten Vers, in Epheser 1, 19 bis 20, da sagt er Mut, er sagt also erst, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch lieber erfüllen vom Heiligen Geist. Und dann ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge, Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. So, die eher wörtlichen Bibelübersetzungen, die haben zum Teil dann diesen sprachlichen Zusammenhang erkannt, der auch wirklich da ist im Griechischen. Die sagen dann, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist, indem ihr einander Lieder singt und so weiter. Das muss aber nicht so übersetzt werden, es könnte auch übersetzt werden, so dass. Also es ist die Frage, ist es Ursache oder ist es Wirkung? Ich vermute einfach mal, wie so oft, ist es wahrscheinlich beides. Ja? Dass Lobpreis uns dahin bringt, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Wenn ich mich auch entscheide, Gott zu suchen, Gott zu anbeten, wenn ich meine Gitarre in die Hand nehme, wenn ich Spotify aufdrehe, habe ich immer wieder Begegnungen mit Gott. Empfinde ich immer wieder, wie Gott plötzlich auch in mein Zimmer kommt und die Gegenwart des Heiligen Geistes da ist und mir Jesus groß wird in meinem Herzen. Und ich empfinde auch das andere, dass ich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist habe und es mit einem Bedürfnis ist, zu singen, Bedürfnis ist, Gott groß zu machen, oder? Erinnert ihr euch noch so an die Momente, eurer Bekehrung, wo ihr eine Entscheidung für Jesus getroffen habt, weil ihr plötzlich gesagt habt, boah, ich habe verstanden, wer Jesus ist. Ich habe verstanden, dass alles in meinem Leben darauf ankommt, dass ich mich ihm anvertraue. Und habt ihr nicht irgendwie dieses Brennen in eurem Herzen auch damals gehabt, dass ihr sagt, ich will diesen Gott anbeten, ich will ihn groß machen, mein Leben soll Anbetung sein für diesen Gott. Viele von uns haben diese Erfahrung gemacht, auch wenn wir nicht unbedingt emotionale Typen waren oder so. Aber plötzlich war etwas da. Alkohol und der Heilige Geist machen uns zu Sängern. Ich finde, der alkoholische Gesang ist meistens aber eher peinlich. Und der Gesang des Heiligen Geistes, auch wenn er krumm und schief ist, der hat etwas Majestätisches, wo Menschen auch spüren, hier singt jemand aus der Begegnung mit Gott. Und es ist auch etwas Himmlisches. Wir wissen, dass im Himmel Gott im Zentrum ist und angebetet wird. Und es ist auch etwas, was schon die ersten Christen ausgemacht hat. Ich habe das vorhin im Vorgebet schon kurz erzählt, dass es da mal so einen Briefwechsel gab zwischen Plinius, das war ein Statthalter im Römischen Reich, also so kurz nachdem das Neue Testament geschrieben wurde. Und er hat mit Kaiser Trajan hin und her geschrieben. Und der hatte irgendwie so die Frage, wie soll ich mit diesen Christen umgehen, die jetzt überall aus dem Boden schießen? Ja, weiß auch nicht, wer da irgendwas ausgesät hat, aber plötzlich sind die überall. Und die fallen auf, ja, die fallen auf, die haben Mut, die haben Freude, die haben Energie. Ja, war der Heilige Geist schon da. Und da kommt einiges aus diesem Brief, wirklich kommt da zum Vorschein, was spannend ist. Erstens wird da unter anderem auch erwähnt, dass die Christen dafür bekannt waren, dass sie sich gegenseitig angesungen haben, ja, so, und sich damit ermutigt haben, tatsächlich, wie wir das hier lesen. Wechselgesänge, schreibt Plinius ausdrücklich, das haben die da irgendwie gemacht. Ne? Und dann sagt er, und weißt du, Kaiser Trajan, woran man die ersten Christen, die echten Christen erkennen kann? Die gar nicht wirklich mit Jesus unterwegs sind, die kriege ich durch Druck dazu, dass die auch bereit sind, den Kaiser anzubeten. Oder dass die bereit sind, den Namen Jesus zu verfluchen. Mit denen habe ich kein Problem. Die kriege ich wieder aus dem Weg geschafft. Aber die echten Christen, die machen das niemals. Die beten nur einen an. Und das ist Jesus Christus. Was für ein Zeugnis, was für eine Geschichte. Aber auch was für eine Wirkung des Heiligen Geistes. Das kommt doch nicht aus uns selber, dass wir anfangen, für Gott Lieder zu singen. Das kommt doch nicht aus uns selber. Wir kennen das alle. Oder früher in Familienfeiern an Weihnachten, wenn da noch traditionell Lieder gesungen wurden. Die ganzen Männer sind weggelaufen, haben sich versteckt. Bloß nicht singen. Aber wenn du eine Begegnung mit Gott hast, dann singen auch gestandene Männer. Das ist was Spannendes, oder? Und das ist, was der Heilige Geist in unserem Leben schafft. Also, der Heilige Geist und Alkohol, die haben auf der einen Seite eine ähnliche Wirkung, ähnliche Wirkungsweisen, aber die langfristige Wirkung ist eine ganz andere. Ich liebe manchmal, wie die Bibel so ehrlich ist und wie sie Dinge so gut auf den Punkt bringt. Sprüche 23, 31 bis 35, da wird auch mal über die Wirkung von Alkohol gesprochen. Lass dich nicht vom perlenden, weichen Geschmack des Weins täuschen. Am Ende beißt er wie eine giftige Schlange und sticht wie ein Otter. Oder es ist so gut auf den Punkt gebracht, ne? Du gehst erstmal ab und es wird irgendwie heiterer und schöner und ein bisschen wärmer alles und am Ende stürzt du aber doch ganz schön ab, ja? Und deine Augen werden seltsame Dinge sehen und du wirst dummes Zeug lallen. Hat man auch schon gehört und erlebt, oder? Du wirst torkeln wie ein Seemann bei stürmischer See, der sich an einen schwankenden Mast klammert. Kennt ihr auch die an der Straßenlaterne irgendwo festgehalten haben? Naja. Oder an der Bude auf dem Schützenfest. Und du wirst sagen, sie haben mich geschlagen, aber ich habe es nicht gespürt. Also irgendwas merkst du eine Wirkung, aber ich weiß gar nicht, was das war. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass sie mich halb tot geprügelt haben, also eigentlich der Alkohol. Wann werde ich aufwachen, damit ich weiter trinken kann? Ne? Also ich finde das genial, wie ehrlich die Bibel ist, wie sehr sie das Leben kennt, ne? Und einfach auch mal sagt, so ist es. So ist es. Und das ist diese Wirkung, dass du die Kontrolle über dein Leben verlieren kannst. Du versuchst ihn doch an irgendeinem Mast festzuhalten, aber klappt nicht mehr so. Du singst alles Mögliche, aber es ist nicht schön. Ne? Und sich das mal einzugestehen, das ist total wichtig. Und Paulus sagt ja, ey, besauft euch nicht ständig, denn das führt zu einem ausschweifenden Leben. Man könnte auch übersetzen, das führt zu einem Kontrollverlust. Und das ist dasselbe Wort oder ein verwandtes Wort mindestens, was auch in Lukas 15, Vers 13 steht, wo der verlorene Sohn sich die Kohle von seinem Dad genommen hat, alles auf den Kopf gehauen hat, gefeiert hat, bis der Arzt kommt, ja, und dann war er absolut pleite und bei den Schweinen. Und dann heißt es, wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Und dieses vergeudete, verschleudern, ist dasselbe wie dieses Ausschweifende aus dem Epheser 5, Vers 18. Also das ist was, was dieser Kontrollverlust mit dir macht. Ja? Der nimmt dir alles, was du zu haben geglaubt hast. Und wenn Paulus so formuliert, ne, besauft euch nicht ständig, weil das eurem Leben schadet, weil das zu einem Kontrollverlust verliert, dann will er natürlich sagen, wenn er sagt, dann lasst euch lieber vom Heiligen Geist erfüllen, dass dieser Heilige Geist genau die andere Wirkung hat in unserem Leben. Nämlich, dass wir dadurch die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen. Da ist einer meiner Lieblingsbibelverse, 2. Timotheus 1, Vers 7, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, dass du dein Leben bewältigen kannst, der Liebe, dass du Beziehungen bauen kannst und der Besonnenheit, der Selbstdisziplin, dass du dein Leben so führen kannst, dass es nicht nur für dich langt, sondern auch noch für andere ein Geschenk ist. Was für ein anderes Bild ist das, oder? Also, das Leben, das der Heilige Geist schenkt, ist ein ganz anderes Leben. Es ist ein Leben mit klarem Kopf. Es ist ein Leben, das Frucht bringt. Es ist ein Leben, das dich und andere bereichert. Es ist ein Leben, das zwar von Mut, aber nicht von Dummheit geprägt ist auf Dauer. So, und jetzt ist die Frage für mich immer noch, wie kommt man denn an den Heiligen Geist dran? Wie kann man immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, oder? Weil das ist doch jetzt unsere Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn das so gut ist, wenn das so ein Segen für mein Leben ist, wie komme ich da dran? Und da habe ich dir noch mal ein paar Gedanken mitgegeben. Das erste ist Glaube. Und das finde ich so schön. Wir müssen nie, nachdem wir von guten Dingen gehört haben in unserem Leben, uns die Frage stellen, bin ich es wert? Habe ich das verdient? Habe ich ein Anrecht drauf auf die Fülle, die Kraft, die Schönheit des Heiligen Geistes in meinem Leben, dass Gottes Gegenwart in meinem Alltag da ist? Habe ich ein Recht darauf? Du brauchst dir diese Frage nicht zu stellen. Die Antwort ist da. Nein! Du hast kein Recht drauf. Du hast es nicht verdient. Du hast die Beziehung mit Gott nicht verdient. Aber er schenkt sie dir umsonst. Er schenkt sie dir durch Jesus Christus, der für deine Schuld, für dein Versagen, für alles, wofür du dich schämst, am Kreuz gestorben ist. Und er schenkt es dir. Und das lesen wir so schön in Galater 3, Vers 2, wo Paulus die Gemeinde dort daran erinnert, wie ihr Glaubensleben angefangen hat. Und er sagt Folgendes, Beamer-Team, seid ihr noch da? Genau. Beantwortet mir nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr den Geist Gottes empfangen? Indem ihr die Forderungen des Gesetzes erfüllt habt oder irgendeines Gesetzes? Oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt? Und die Antwort ist, nein, weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört und angenommen habt. Und das ist das Geniale. Wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, wenn du ihn in dein Leben eingeladen hast, dann steht dir das zu. Dann ist es ein Geschenk, das mit im Paket enthalten ist, dass der Heilige Geist immer wieder in dein Leben kommen möchte. Deswegen, ey, leg alle Scham weg. Leg alle Fragen ab, ob du das haben darfst. Es ist dir versprochen. Es ist für dich. Oder? Es ist so wichtig, dass du davon überzeugt bist, so wichtig, dass du Gottes glaubst, so wichtig, dass du weißt, er möchte mich damit beschenken. Ich bin gesegnet durch Jesus. Epheser 1, oder? Aller geistlicher Segen im Himmel ist durch Christus mir und uns als Kirche gegeben. Wow! Wow! Glaube. Das ist erstmal etwas, wo du gar nichts dafür tun brauchst. Den Glauben hat dir übrigens dann auch Gott noch geschenkt. Dass du weißt, es kommt auf Jesus an. Dass du weißt, ich brauch Gott in meinem Leben. Das zweite ist Sehnsucht. Ich glaube, der Heilige Geist antwortet darauf, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben. Der Heilige Geist, das ist ja einfach Gott mit uns. Gott in uns. Und da liebe ich Psalm 42, 3 bis 4. Wo einfach jemand betet und sagt, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, in so einer trockenen Wüstengegend. so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Herr, du bist keine Option, du bist kein Add-on, nichts, was ich so nebenbei auch noch bräuchte. Du bist das Eigentliche, was ich brauche, die eigentliche Quelle meines Lebens und Überlebens und die eigentliche Quelle dafür, dass mein Leben gelingt. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Wörtlich heißt es sogar, wann darf ich sein Angesicht sehen? Und by the way, Gottes Angesicht ist auch wieder Gottes Gegenwart. Tatsächlich eigentlich der Heilige Geist im Alten Testament. Und das möchte ich dir vielleicht heute mal neu mitgeben, dass du dich wieder neu damit beschäftigst, wer der Heilige Geist in deinem Leben sein möchte, wie er dich führen möchte, wie er dich leiten möchte, wie er dich aber auch ausstatten möchte mit himmlischen Ressourcen. Und dass du einfach wieder ganz neu in deinem Herzen eine Sehnsucht wachrufen lässt. Herr, ich will dich. Herr, ich kann nicht ohne dich. Herr, ich will dich in meinen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag einladen. Ich brauche dich in meinem Job. Ich brauche dich in meiner Familie. Ich brauche dich in meinem Hobby. Ich brauche dich im Blick auf meinen Körper. Ich brauche dich bei meinen Finanzen. Herr, ich brauche dich. Gott reagiert so sensibel auf diese Dinge. Gott liebt es, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben. Also zwei ganz simple Dinge. Glaube, das bist gar nicht du. Das ist etwas, was Gott dir geschenkt hat. Das ist etwas, was für dich getan wurde. Das ist, dass Gott den Sieg für dich errungen hat. Und Sehnsucht ist etwas, da darfst du einfach erstmal ein Bedürfnis spüren. Aber das ist schon ein Schritt auf dem Weg, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und dann kommt das Nächste. Übrigens auch, wir dürfen auch Sehnsucht haben nach seinen Gaben. 1. Korinther 14, Vers 1, will ich auch noch mal kurz lesen. Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Also wenn dir das ganze Thema Geistesgaben und so weiter schon vertraut ist, will ich dich ermutigen. Hey, strebe danach, streck dich aus danach, öffne dich dafür und glaube, dass Gott auch dich damit segnen möchte, damit du ein Segen sein kannst. Dann eine dritte Wahrheit, die du anwenden darfst, die liegt schon im Bibeltext, den wir gelesen haben. Wer gefüllt werden möchte, der muss sich leer machen. Weil wenn alles schon gefüllt ist bei dir, dann ist nicht mehr viel Platz für den Heiligen Geist in deinem Leben. Und deswegen sagt ja Paulus das auch, betrinkt euch nicht mit Wein, macht das Glas mal wieder leer. Schaff auch mal Momente der Begegnung mit Gott in deinem Leben, wo du dir Zeit dafür einplanst, wo du Prioritäten entsprechend setzt, wo du dich vielleicht zurückziehst und sagst, ich werde jetzt mal alleine eine Wanderung im Harz machen und einfach mal das nutzen, um wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Gott, ich will, dass du neu reinkommst in mein Leben, in meine Familie, in all die Kreuzungen, an denen ich gerade stehe und dass du dabei bist. Sich leer zu machen. Ich finde es deswegen auch so wichtig, auch für so einen Gottesdienst oder auch für eine Kleingruppe, oder? Keiner von uns hat Zeit dafür. Keiner von uns hat Platz dafür. Wir müssen alle etwas leer machen, damit es damit gefüllt werden kann, richtig? Und das ist aber etwas, was deswegen auch wertvoll ist. Erstmal Platz schaffen. Auch sowas wie jetzt am Donnerstag, ein Feierabend. Raum schaffen überhaupt erstmal, dass wir gefüllt werden können. Also mach dich leer, damit du gefüllt werden kannst. Und dann ein Punkt, den habe ich von John Piper übernommen, der sagt einfach, trinken, viel trinken. Und sein Gedanke ist so, dass dieser Wein, den es damals gab, im Altertum in der Antike, der war ja richtig schwach. Also wenn du davon richtig besoffen werden wolltest, musstest du stundenlang trinken. Gut, hat der eine oder andere gesagt, kein Problem, ne? Deswegen sagte er, hey, warum nicht einfach mal diesen Gedanken nehmen und zu sagen, ich will auch vom Heiligen Geist, ich will trinken, 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 trinken. Und wie trinken wir? Ich glaube, das tun wir wirklich, indem wir das Wort Gottes lesen. Der Geist ist es, der lebendig macht, Johannes 6,63. Das Fleisch, also unser alter Mensch ohne Gott, das nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sagt Jesus, und all seine Worte und wie sie entfaltet werden, sind uns im Neuen Testament aufgeschrieben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Unterschätze niemals das Potenzial von dir und deiner Bibel. Das ist gewaltig. Und da darfst du den Heiligen Geist immer wieder einladen und sagen, Herr, jetzt mach mir das groß. Und du darfst das betend lesen und du darfst es mit Freunden lesen und du darfst es einfach lesen, weil du sagst, Herr, ich will mehr von dir. Und er liebt es und wird darauf auch gerne antworten. Ja, ihr Lieben, wir sind zum Schluss gekommen. Ich bitte die Band auf die Bühne. Und ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen. In Johannes 7, da steht Jesus mal auf während so einem Fest in Jerusalem und er sagt, wer durstig ist, der soll zu mir kommen und trinken und er soll lebendiges Wasser nehmen. Und zwar umsonst. Und ich glaube, das ist immer wieder, was wir wissen dürfen. Der Heilige Geist ist da, wo Jesus ist. Und Jesus sagt dann noch, wer an mich glaubt, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also du bist nicht nur dazu berufen, etwas in dir aufzunehmen, sondern dein Input, auch wenn du dieses lebendige Wasser trinkst, wenn du dich im Heiligen Geist erfüllen lässt, das soll auch dein Output sein in die Welt. Du brauchst dieses lebendige Wasser auch in deinem Leben, weil da Menschen um dich herum sind, die das wiederum auch brauchen von dir. Und Jesus sagt, dass er sagt, wer an mich glaubt, von dessen Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann fügt Johannes, der dieses Evangelium schreibt, eine Erklärung dazu und er sagt, das sagte Jesus von dem Heiligen Geist, der da noch kommen sollte. Das heißt, dieses lebendige Wasser, was von uns fließt, ist dann wiederum der Heilige Geist. Dein Input bestimmt deinen Output. Und du hast jetzt ein paar Schritte mitgekriegt, die du nutzen darfst. Glaube, Sehnsucht, leer machen, trinken, viel trinken, um den Heiligen Geist in dein Leben einzuladen. Und du darfst erwarten, dass der Heilige Geist sich in deinem Leben bemerkbar macht. Du darfst es erwarten. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen Gottes. Und jetzt ist die Frage, glaubst du schon an Jesus Christus? Weil ich immer weiß und immer darauf hoffe, dass auch Leute da sind, die noch gar keine Beziehung mit Jesus haben. Wir leben dafür als Kirche, dass Menschen überhaupt erst eine Freundschaft mit Gott entwickeln. Wir wollen Menschen dabei helfen, Gott kennenzulernen. Wir wollen Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen. Und falls du noch nicht diese Beziehung mit Jesus hast, da wollen wir dich heute Morgen ermutigen, dass du ihn in dein Leben einlädst. Das Evangelium, das Zentrum vom christlichen Glauben ist ganz einfach. Keiner von uns hat das Recht auf eine Beziehung mit Gott, obwohl wir eigentlich alle für eine Beziehung mit Gott geschaffen worden sind. Aber durch die Sünde, deine eigenen Entscheidungen, deine eigenen Prioritäten, das, wo du gegen Gottes Gebote verstoßen hast und wo du auch Menschen verletzt hast, das trennt dich von Gott. Aber Jesus Christus ist dafür am Kreuz gestorben. Die Strafe lag auf ihm, damit du Frieden mit Gott haben darfst, damit du Heilung finden darfst für Geist, Körper, Seele. Und wenn du diesen Jesus in dein Leben einlädst, dann hast du wieder eine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Dann wird dein Leben ewig, brauchst dich vor dem Tod nicht mehr fürchten. Du darfst wissen, wo du hingehst, wenn du mal deine Augen hier zumachst auf dieser Erde. Aber dann darfst du auch erfahren, dass Ströme des lebendigen Wassers dein Leben kennzeichnen. Nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und ich möchte auch heute kurz fragen, ist jemand da, der sagt, ich muss diese Entscheidung heute treffen? Ich spüre, dass Jesus bei mir wirklich vor der Tür steht und dass er daran rüttelt und schüttelt und sagt, hey, ich will rein, ich will dein Leben bereichern, ich will dein Leben erfüllen mit meinem Heiligen Geist. Ich will dir Vergebung zusprechen. Dann darfst du heute Gott ein Zeichen geben. Und wir machen das immer so, wenn du sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, dann darfst du ganz öffentlich deine Hand nach oben strecken und sagen, dieser Jesus, er soll mein Jesus sein. Und dafür wollen wir jetzt in diesem Moment Raum schaffen. Wenn du da bist und sagst, ich will heute diesen entscheidenden Schritt auf Jesus zugehen, dann gib mir jetzt ein Handzeichen. Jetzt in diesem Moment. Ist jemand da, der heute vor dieser Entscheidung steht? Wir wissen, dass nicht jedes Mal jemand da ist, aber wir wollen nie den Gottesdienst zu Ende bringen, ohne die Gelegenheit dafür gegeben zu haben. Ich frage noch einmal, ist jemand da, der heute diese Entscheidung treffen möchte? Ich sehe keine Hand. Du kannst sehr gerne auch noch auf mich persönlich zukommen. Da ist eine Hand. Dankeschön. Vielen Dank. Dann wollen wir gemeinsam ein Gebet beten, mit dem wir Jesus in unser Leben einladen können. Und wir machen das immer so, die ganze Gemeinde unterstützt dabei und betet dieses Gebet nach. Und wenn du deine Hand gerade gehoben hast, bete es auch laut nach und bete es von ganzem Herzen. Und wir erwarten, dass in diesem Moment Jesus durch den Heiligen Geist in dein Leben einzieht. Und wir beten gemeinsam, Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Mach mich zu deinem Kind. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Schenk mir ein neues Leben. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Jesus, und so beten wir jetzt für diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, dass du eine Flamme in ihrem Leben anzündest durch deine Gegenwart, die niemand wieder auslöschen kann, Herr Jesus. Wir beten, dass du anfängst, Herr Jesus, Kontrolle über das Leben zurückzubringen, anfängst, Herr Jesus, zu segnen, zu verändern, zu heilen, neue Gedanken schenkst, Herr Jesus, Verständnis schenkst durch deinen Heiligen Geist, auch für dein Wort, Herr, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, im Markus-Evangelium zum Beispiel oder so, dass die Personen merken, Gott ist da, er redet zu mir, Gott ist da, er nimmt mich an die Hand, er führt mich. Heiliger Geist, wir beten, dass erlebt wird, dass du einfach im Alltag da bist, dass deine leise Stimme da ist, dass du plötzlich führst, Herr. Wir beten, dass Freude jetzt hineinkommt. Wir beten, dass Menschen zu Sängern werden für deinen Namen, Herr Jesus, weil sie einfach so glücklich sind über die Entscheidung, die sie getroffen haben, so glücklich sind über die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. In deinem Namen, Jesus, beten wir das. Amen. Amen.